Guten Morgen, ihr Lieben. Das war gerade schon intensiv, oder? Ich fand es toll, dass wir gerade auch nochmal uns bewusst gemacht haben, wie viele Dinge vielleicht unter unseren Helmen sitzen, an die wir uns schon so gewöhnt haben. Kennt ihr das, dass ihr verzweifelt eure Mütze sucht und ihr habt sie schon längst auf dem Kopf? Manches ist uns so altbekannt, so vertraut, dass wir es gar nicht mehr richtig spüren. Und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Respekt vor dem Thema heute, denn Vergebung, also entscheide dich zu vergeben, ist eines der Themen, wo wir so schnell für uns sagen, ach, kennen wir. Gerade wenn du schon lange mit Jesus gehst, könntest du mir jetzt wahrscheinlich hier vorne perfekt abspulen, was Vergebung heißt. Und das sind oft die schwersten Dinge, weil das, was wir meinen, schon so gut zu kennen, das nehmen wir nicht mehr so richtig wahr. Und deswegen bete ich noch mal kurz. Jesus, ich bete wirklich, dass du uns heute noch mal neu an dein Herz nimmst. Ein Herz, das alles dafür gegeben hat, dass Vergebung in unserem Leben eine Rolle spielen darf. Ich bete, dass du, Heiliger Geist, ganz bewusst heute durch den Raum gehst während der Predigt und in unseren Herzen noch mal neu anrühren darfst, an was wir uns gewöhnt haben. Was wir vielleicht gar nicht wahrnehmen, wo du Freiheit reinbringen willst, wo wir uns an Unfreiheit bereits gewöhnt haben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns neue Wege zur Freiheit zeigst, dass du uns deutlich machst, wo wir Dinge ablegen dürfen, wie Mützen, wie Helme, die wir vielleicht noch tragen, obwohl wir sie nicht tragen sollen. In deinem Namen. Amen. Ich musste bei dem Thema an ein Märchen denken. Ich erzähle es euch nicht ganz, ich erzähle nur den Höhepunkt, denn ihr kennt das bestimmt alle. Das ist nämlich das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse. Ja, es geht darum, ein Prinz soll eine Prinzessin bekommen. Die Königin Mutter möchte natürlich, dass das wirklich eine richtig gute ist. Und so testet sie die Prinzessin. Die soll nämlich schon eine Nacht in einem der vielen Gästezimmer des Schlosses schlafen. Und vorher präpariert die Königin Mutter das Bett der Prinzessin, indem sie zu unterst eine kleine harte Erbse legt und darauf dann, fragt mich nicht wie viele, sagen wir mal 20 weiche Matratzen legt. Jetzt kommt die Prinzessin, soll die Nacht dort verbringen und schläft ganz oben auf der obersten Matratze, wie es sich gehört. Und sie wälzt sich hin und her und denkt, das gibt's nicht. Ich habe doch sonst so einen guten Schlaf. Warum kann ich denn nicht schlafen? Irgendwie piekst da was. Und nachdem sie sich lange Zeit gewälzt hat, denkt sie, das kann nicht sein. Ich muss mal gucken, irgendwas stimmt hier mit dem Matratzen nicht. Und dann fühlt sie an der ersten, die fühlt sich eigentlich weich an, dann tut sie die runter, dann die nächste. Und sie arbeitet sich durch, bis sie ganz unten eine Erbse findet. Und empört geht sie und sagt, ich konnte nicht schlafen. Es war so spitz und hart. Und die Königin Mutter weiß, das ist die richtige für meinen Sohn. Ich finde, es ist ein mega Beispiel für unser Herz. Unser Herz kennt Verletzung. Und deswegen ist das Thema Vergebung auch keins, was wir einfach hier so mit unserem Verstand mal eben abhaken. Das lässt sich leicht erklären, aber es ist eins der schwersten Themen in der Umsetzung in unserer Nachfolge mit Jesus, weil unser Herz betroffen ist. Und weil es um die Verletzung unseres Herzens geht, die durch unterschiedliche Momente in dein Leben gekommen sein können, durch Umstände und auch durch andere Menschen. Und das löst manchmal so viel Schmerz aus, dass wir wie in diesem Märchen versuchen, ganz viele weiche Matratzen oben drüber zu legen, damit wir ja diesen Schmerz nicht mehr spüren. Aber das Gemeine ist, das bringt nichts. Dieser Schmerz nagt weiter. Der ist irgendwie unterschwellig spürbar und er macht uns unruhig und beeinträchtigt unsere Seele. Und manchmal ist uns nicht mal bewusst, was uns innerlich so unruhig macht oder so umtreibt. Aber wir spüren, da ist was. Ich habe mir mal überlegt, was können denn solche weichen, schützenden Matratzen sein, die wir oben drauflegen, wenn wir merken, da ist Schmerz in unserem Herzen und der soll uns nicht quälen. Mir fielen ein paar ein. Nicht alle davon sind sinnvoll. Manche, glaube ich, hat Gott uns aber trotzdem erstmal gegeben, um uns zu schützen. Manchmal relativieren wir die Verletzung oder die Situation, die wir erlebt haben. Und wir sagen, also wenn ich mich jetzt mit anderen vergleiche, dann so schlimm war es ja jetzt auch nicht, was ich erlebt habe. Kennt ihr das? Und dann versucht man sich damit zu beruhigen und den Schmerz so ein bisschen irgendwie zu lindern, indem man sagt, na ja, also anderen geht es weitaus schlimmer. Das kann eine Matratze sein. Genauso auch das Verhalten des anderen, der dich verletzt hat, zu erklären. Ja, Mensch, also der hatte es ja nun auch echt schwer im Leben und ich weiß ja, wie seine Kindheit war und der ist ja auch wirklich ein Opfer seiner eigenen Familie und dass der mir da was getan hat, das weiß ich ja, das liegt an seiner Minderwertigkeit. Du kannst dir sowas erklären, aber das lindert nicht wirklich deinen Schmerz. Es kann sein, dass du die verletzende Handlung eines anderen Menschen legitimierst, indem du sagst, ich bin ja selbst schuld. Und dann kommen Selbstzweifel hoch und Selbstanklage. Ja, ist ja kein Wunder, dass der so mit mir umgegangen bin. Ich bin ja auch echt, echt wirklich unzuverlässig oder ich versage immer oder ich provoziere das ja, dass andere mich doof finden. Vielleicht versuchst du die Verletzung zu ignorieren oder sogar ganz zu vergessen und jeden Gedanken und jede Erinnerung daran so weit wegzudrücken, dass sie dich nicht mehr quält. Und tatsächlich kenne ich zwei Begebenheiten aus meinem Leben und ich finde es krass, dass Menschen das können. Das eine ist in meiner Kindheit passiert und erst in meiner Teenagerzeit mir bewusst geworden. Bis dahin wusste ich es gar nicht mehr. Und das andere ist in meiner Teenagerzeit passiert und es ist mir erst vor 2 Jahren durch etwas wieder ins Bewusstsein gekommen. Das heißt, wir können Dinge komplett vergessen, aber der Schmerz, der nagt irgendwie weiter an uns. Oder wir verbünden uns mit anderen Menschen. Kennt ihr das auch? Irgendwie braucht man Bestätigung und Zuspruch. Also erzählt man möglichst immer wieder anderen, boah, ey, und dann hat er das und das gemacht. Und das war so und so. Kennt ihr das? Und dann tut es irgendwie gut, wenn die anderen, ja, das geht ja gar nicht, was der gemacht hat. Also es ist ja unmöglich. Und irgendwie versuchen wir dadurch, unseren Schmerz zu lindern. Und ich habe eben gesagt, ich glaube tatsächlich, manche Mechanismen schenkt Gott uns als Schutz, damit wir uns nicht gleichzeitig mit allen Verletzungen unseres Herzens befassen müssen. Denn wenn das passieren würde, glaube ich, lägen wir am Boden. Manchmal sind das so viele Verletzungen, dass der Heilige Geist wirklich Stück für Stück in uns Dinge wieder ans Tageslicht bringt und mit uns bearbeitet. Ich merke das tatsächlich bei mir, dass auch Dinge oder Themenbereiche oder Menschen, die mich verletzt haben, dass ich selbst denen nicht alles auf einmal vergeben kann, sondern dass der Heilige Geist immer wieder mal kommt, bestimmte Dinge hochholt und mit mir einen neuen kleinen Schritt geht, den ich ans Kreuz bringe. Mindestens der Mechanismus, zu anderen Menschen zu gehen und möglichst viele in deinen Schmerz einzuweihen, indem du den anderen, der dir was getan hat, schlecht machst vor anderen. Mindestens da würde ich uns ermutigen, das ist kein guter Mechanismus und nicht einer, von dem ich empfinde, dass Gott ihn uns gegeben hat, damit wir darin Schmerzlinderung erfahren. Natürlich hast du das volle Recht, dich jemandem anzuvertrauen. Das sage ich an dieser Stelle schon. Es gibt Vergebungsprozesse, die können wir nicht alleine schaffen. Da fehlt uns manchmal die Kraft und wir müssen uns jemandem anvertrauen. Und dann ist aber die Herzenshaltung so wichtig. Warum weihe ich jetzt jemand anderen ein? Ist es meine tiefe Sehnsucht danach, diesem Menschen vergeben zu können und ich brauche einfach jemanden, der mich darin unterstützt? Oder suche ich Trost, Zuspruch und Bestätigung in meiner Opferrolle? Ich habe ja schon gesagt, wie in einem Märchen hilft uns keine dieser Matratzen dauerhaft. Der Schmerz in unserem Herzen bleibt und er kann entweder unterschwellig sein und trotzdem prägt er dann unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Und manchmal wissen wir gar nicht, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und ich finde es schön, im Psalm 42, Vers 6, da sagt David genau das. Der redet von seiner Seele und sagt, was bist du so aufgelöst, so gebeugt, meine Seele, und stöhnst. Du bist unruhig in mir. Auch David kennt das. Und je nach Größe der Verletzung unseres Herzens raubt uns das Wohlbefinden am Tag und stört unseren Schlaf in der Nacht. Wofür genau steht diese harte Erbse, dieses pieksige Ding, was sich nicht ignorieren lässt? Das steht für all das, was deinem Herzen Verletzungen zugefügt hat. Das können Worte sein, ganz oft sind es sogar Worte. Das können aber auch Verhaltensweisen sein, Situationen, Lebensumstände. Es können Erfahrungen sein, die du einfach nicht loswirst. Und das Spannende daran ist, das sind absolut subjektive Empfindungen. Und wenn man versucht, es objektiv zu machen, indem man die Not mit anderen vergleicht, merkt man schnell, das funktioniert nicht. Denn unser Herz wird nun mal verletzt durch bestimmte Dinge. Und was den einen verletzt, das lässt den anderen ganz locker. Das heißt, wir können auch nicht in den Vergleich mit anderen Menschen gehen, sondern wir haben das Recht, unser Herz ganz subjektiv zu betrachten und zu sagen, ja, ich nehme die Not meines Herzens da wahr und das ist okay so. Wisst ihr, je enger und tiefer Beziehungen sind, kennen wir alle, desto tiefer und massiver sind Verletzungen, wenn von diesen Menschen irgendetwas in unser Leben hineingesprochen wird oder eine Verhaltensweise kommt, die uns verletzt. Und das geht so richtig tief. Und ich finde spannend, dass die Bibel ganz deutlich sagt, diese kleinen harten Erbsen haben Macht. Und deswegen drängt uns Gott liebevoll, aber bestimmt dazu, sie nicht zu ignorieren. Nicht einfach Matratzen oben drauf zu legen und mit diesem Status quo irgendwie zu leben. Ich möchte mal der Erbse was entgegenstellen. Und zwar alle, die von euch das Buch vielleicht auch durcharbeiten und bei dem Kapitel jetzt ankommen werden, merken, das ist das Bild, was das Kapitel benutzt. Und ich finde es total schön. Die sprechen nämlich von einer Auster. Eine Auster lebt in rauen Ozeanen und hat oft das Problem, dass wenn das Wasser da so rumspült, durch sie durch, dass dann manchmal so kleine Sandkörner oder so spitze Muschelteile oder auch Parasiten mit in die Auster reingespült werden. Und dann sind die da drin und eine Auster hat innen drin Weichteile und die muss sie schützen. Und jetzt ist da dieses Sandkorn und ihr kennt das, wenn man so einen Stein im Schuh hat und den holt man auch nicht raus, dann reibt der und irgendwann wird aus dem Reiben eine Wunde. Und so ist das bei der Auster auch. Und um sich zu schützen, fängt sie an, meinetwegen um dieses Muschelteilchen oder um den Sandkorn Perlmuttschichten zu bilden. Das ist etwas, was die Auster produzieren kann. Und das, uppala, was im Laufe der Zeit dabei herauskommt, ist eine Perle. Schicht für Schicht wird das, was piekst, was wehtut und was die Weichteile gefährden würde, wird umrahmt von diesem Perlmutt, sodass eine Perle entsteht. Und tatsächlich steht in dem Buch, wusste ich auch nicht, machen das nur 50% der Austern. Und die, die es nicht machen, gehen ein Risiko ein. Denn nach und nach beginnt das, was reingekommen ist, die Weichteile zu zersetzen. Und dieser Prozess ist schleichend und irgendwann ist die Auster einfach nur noch eine leere Hülle. Aber sie hat die Chance, durch diese Perlenproduktion das Ganze zu verhindern. Und es kommt auch noch was echt Edles dabei raus. Und ich finde, dieses Bild ist so schön. Das ist für mich ein Bild für den Schlüssel des Himmels, nämlich Vergebung. Ich war irgendwann mal auf einem Glücksseminar von meiner Schule aus. Und da ging es darum, wie können Menschen glücklich werden? Und faszinierenderweise war eines der ersten Punkte Vergebung. Und das war ein nicht christliches Seminar. Auch die Leute um uns herum haben mittlerweile erkannt, wie wesentlich es ist, dass wir vergeben. In Kolosser 3, Vers 13 steht, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ich finde den Vers super bei dem Thema, denn hier steckt schon jede Menge Wahrheit drin. Der Vers fängt nicht an mit liebt einander. Gibt's auch. Hier der fängt an mit ertragt einander. Kennen wir, oder? Manchmal fühlt es sich ehrlich gesagt eher an, wie ich muss den anderen ertragen als lieben. Und gerade, wenn ich herausgefordert bin, weil er mich herausfordert, dann muss ich ertragen. Vergebung steht hier, meint uns alle. Wir sollen uns nämlich gegenseitig vergeben, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Das heißt, das ist jetzt ein Thema, wo ich zwar schwerpunktmäßig darüber rede, was tue ich mit dem, wo andere an mir schuldig geworden sind. Aber es betrifft auch uns. Und ich möchte an dieser Stelle dich echt herausfordern. Lebe einen Lebensstil, wo du bereit bist, um Vergebung zu bitten. Wenn du Dinge erkennst, dann klär sie nicht nur mit Jesus, sondern dann sei mutig und bitte um Vergebung, wenn das möglich ist. Und kläre auch Dinge von deiner Seite aus. Ich finde es toll, dass hier steht, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Die Reihenfolge ist mal wieder ganz klar. Und das finde ich so schön. Vergebung beginnt nicht bei uns, sondern erstmal bei der Erkenntnis, dass ich selbst Vergebung erlangt habe. Erinnert ihr euch dran, dass ich bei der letzten Predigt, die ich gehalten habe, diesen Schlüsselbund nochmal ins Licht gestellt habe und gesagt habe, es bringt kein Schlüssel der Welt dir was, wenn du nicht gleichzeitig die Tür dazu hast. Und auch hier macht Jesus ganz klar, dieser Schlüssel, der Himmelsschlüssel Vergebung, gehört in seine Tür. Anders funktioniert es nicht. Ich habe euch nochmal Johannes 8, Vers 36 mitgebracht. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und wisst ihr, kein anderer Schlüssel braucht so viel Power Jesu, so viel Freisetzung, die Jesus uns gibt, wie Vergebung. Und er ist das Zentrum dessen, was Vergebung überhaupt erst möglich macht. Das heißt, er ist die Tür dafür. Und wir dürfen zuallererst erleben, dass er uns vergibt und dass er für meine Schuld gestorben ist. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Den Vers kennen wir und der klingt ganz schön leicht, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Fällt euch das immer so leicht? Also mir nicht, sage ich ganz, ganz ehrlich. Oh, es gibt Situationen, in denen fällt es mir so schwer, mir selbst zu vergeben. Ich würde sogar sagen, ich bin echt mein größter Feind manchmal. Also ich kann anderen relativ gut vergeben, aber bei mir hakt's echt oft. Wisst ihr, als ich diese Predigt vorbereitet habe, diese Woche, musste ich manchmal schlucken. Ich war nämlich jeden Morgen von morgens bis mittags in der Osterausstellung, das Geheimnis von Ostern, weil ich dort Schulklassen führe. Und irgendwie fehlte mir die Zeit. Ich habe das komplett unterschätzt, wie viel Zeit das raubt und dass ich ja irgendwie auch noch eine Predigt machen muss. Und dann dachte ich, wie soll ich denn neben dieser Ausstellung noch meine Predigt fertig kriegen, bis ich realisiert habe, also ich habe zweimal jeden Tag eine Führung gemacht, achtmal die Woche, habe ich das Gleiche über Jesus und seine letzten Tage erzählt. Und während ich dann darüber nachdachte, in meiner Predigtvorbereitung, dachte ich, krass, wie viel die letzten Tage Jesu mit dem Thema Vergebung zu tun haben. Das ist mir vorher nie so bewusst geworden. Nehmen wir Judas und Petrus. Beiden lastet wirklich enorme Schuld auf ihrem Herzen. Denn beide haben Jesus auf eine Art und Weise verraten. Aber sie gehen völlig unterschiedlich danach damit um. Judas bringt sich um, weil er diese große Last nicht länger irgendwie ertragen kann. Und er merkt, er kommt mit seiner Schuld nicht klar. Er hat Jesus schuldlos ans Kreuz gebracht und das zerbricht ihn komplett. Auch Petrus ist erstmal zutiefst bestürzt über sich. Aber ich glaube, dann erlebt er das, was in Micha 7, Vers 18 und 19 steht. Dieser Vers ist so schön. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das ist Jesus, wie er vergibt. Wir halten so gern an unserer Schuld fest und dann ist es so schwer, einem einem selbst zu vergeben, weil man sich immer wieder in diese Situation hineindenkt und immer kommt auch gleich wieder diese Scham mit. Kennt ihr das? Und man schämt sich auch noch Wochen später für das, was man getan hat. Ich glaube, Petrus ging es ähnlich. Und ich finde es spannend, unter diesem Aspekt sich die Begegnung zwischen Petrus und Jesus am See Tiberias anzugucken. Petrus geht wieder fischen. Für mich ist das so ein bisschen auch das Zeichen dafür, wenn wir darin verharren, uns selbst nicht vergeben zu können, dann lastet oft so eine Versagensangst in unserem Leben auf uns, dass wir glauben, Gott kann uns ohnehin nicht gebrauchen. Kennt ihr das? Und dann tritt man wieder heraus aus dem, wo man eigentlich gespürt hat, da ist Berufung drin, da will Gott mich eigentlich haben. Aber dann hat man seinen Fehltritt gemacht und hält sich für den größten Loser der Welt. Also geht man doch lieber wieder zurück in das, wo man sich wohlfühlt. Man hat den Schritt aus der Komfortzone begonnen, man fällt, nee, und dann geht man wieder zurück. So wie Petrus zurück zum Fischen kommt. Und dann kommt dieses intensive Gespräch mit Jesus, wo Jesus ihn dreimal fragt, Petrus, liebst du mich? Und dreimal sagt Petrus, ja, Herr, ich liebe dich. Und ich glaube, dass dieses Gespräch nicht für Jesus nötig war. Jesus wusste sicherlich, dass Petrus ihn liebt. Und Petrus sagt das hinterher auch selbst. Herr, du kennst mich doch, natürlich liebe ich dich. Ich glaube, das war wichtig für Petrus. Für jeden einzelnen Fehltritt, den er begangen ist, musste er nochmal von Jesus gespiegelt bekommen. Petrus, es geht mir nicht um dein Versagen, es geht mir um deine Beziehung. Ich liebe dich und ich weiß, dass du mich liebst. Das ist der Kern und alles andere ist vergessen. Und dann sagt Jesus, nachdem er dreimal gesagt hat, weide meine Schafe, weide meine Lämmer und ihm auch dadurch immer wieder zuspricht, nix da jetzt mit wieder fischen. Du bist nach wie vor an der Stelle, wo ich dich haben will und bleib in der Berufung. Ich schicke dich nicht weg, weil du einen Fehler gemacht hast, sondern bleib in dem und geh weiter. Und dann sagt Jesus, folge du mir nach. Bleib in dem Kampf. Ich finde es spannend, dass Petrus innerer Kampf dann nochmal sichtbar wird, als er einen neidvollen Blick dann auf Johannes wirft und sagt, und was ist mit diesem, von dem du immer sagst, den hast du besonders lieb? Und es ist so irgendwie dieses, oh Mann, ich hatte jetzt diesen Fehltritt. Den magst du viel lieber, der macht immer alles richtig. Kennt ihr auch das? Man schaut auf den anderen und die scheinen alle so super Glaubenshelden zu sein und wir kriegen gar nichts hin. Und selbst da ist Jesus so fokussiert. Petrus, ich liebe dich, liebst du mich? Das ist der Kern. Anderen vergeben. Das ist nochmal eine Nummer, oder? Je größer die Verletzung und der Schmerz, desto unmöglicher scheint uns Vergebung. Und wisst ihr, ich weiß, wovon ich hier spreche. Ich mag das überhaupt nicht oberflächlich behandeln oder klein machen. Ich setze echt nochmal ein Ausrufezeichen hier hinter. Je größer dein Schmerz, desto unmöglicher scheint es zu vergeben. Da kann man sich schon mal die Frage stellen, warum überhaupt? Ist Vergebung denn jetzt wirklich so notwendig? Muss ich mich da echt so rumquälen mit? Und Gottes Wort ist da total eindeutig. Da steht, ja, Vergebung ist ein Muss. Das ist sogar so essentiell wichtig, dass es einen eigenen Part im Vaterunser bekommt. Und das Vaterunser ist ja jetzt nicht ellenlang. Das heißt, jeder Kernsatz darin hat echte Bedeutung. Und wir kennen das alle. Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Warum pocht Gott so darauf? Ich möchte nochmal das Bild der Auster nehmen. Eine Auster, die kein Perlmutt produziert, hat nicht nur das Problem, dass keine schöne Perle entsteht. Das interessiert die Auster sowieso nicht. Die Perle ist für uns als Menschen vielleicht spannend. Sondern wenn sie sich entscheidet, klingt blöd, eine Auster entscheidet sich wahrscheinlich nicht, aber wenn sie kein Perlmutt produziert, dann ist das gleichzeitig Zerstörung. Sie entscheidet sich, ihr Innerstes zerstören zu lassen. Und egal wie viele Matratzen du oben drauf legst, Vergebung ist notwendig, damit dieser Schmerz weggeht, der sonst bleibt. Das heißt, Vergebung ist einer der Schlüssel zur Freiheit. Und Jesus ist gekommen, um zerbrochene Herzen wiederherzustellen, um Heilung zu geben. Und Unvergebenheit bleibt gleichzeitig Gebundenheit. Chrissy, komm mal eben her. Wenn ihr auf unser geistliches Intensivwochenende kommt und das Thema Vergebung ist da, dann haben wir immer ein Bild. Und deswegen nehme ich jetzt Chris, dem kann ich unbedenklich die Hand geben. Genau, stellt euch vor, Chris hat mich verletzt und hat echt harte Worte zu mir gesagt. Dann ist das wie so eine Verbindung. Also noch cooler wäre es jetzt gewesen, ich hätte dran gedacht, ein Seil mitzubringen. Ja, also wir sind jetzt durch diese Sache aneinander gefesselt. Wenn ich nicht vergebe, ich habe eben gesagt, Unvergebenheit ist Gebundenheit. Wenn Chris sich irgendwie bewegt, habe ich keine Chance zu tun, was ich möchte, sondern wo auch immer er hingeht, was auch immer er macht, ich bin gezwungen, ihm zu folgen. Ganz anders ist das, wenn ich entscheide zu vergeben. In dem Moment, unabhängig davon, ob Chris das jetzt weiß, gut findet, mich um Vergebung gebeten hat, überhaupt Reue empfindet, ist völlig egal. In dem Moment, wo ich Vergebung ausspreche, bin ich frei. Und das im Bild denkt man, was ist denn das für ein blödes Bild? Aber ich kenne das von mir. Wenn ich bestimmten Leuten bestimmte Aussagen nicht vergeben habe, dann triggert mich ihr ganzes Verhalten. Denn diese Aussage schwingt immer in mir mit. Boah, ey, der findet mich ja total dämlich. Und immer wenn der euch begegnet, seid ihr automatisch unfrei, weil ihr unter dieser Glocke ihn wahrnehmt und auch alles so deutet, wie dieser eine Satz, der in euch nachhallt. In Lukas 6, Vers 37 steht, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Und in der Elberfelder unten in der Fußnote steht noch die Ergänzung, sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Wenn du nicht möchtest, dass Personen dich dein Leben lang bestimmen, die vielleicht selbst überhaupt nicht mehr an diese Situation denken, die vielleicht nicht mal gemerkt haben, dass sie dich verletzt haben. Wenn du von denen frei sein möchtest, ist Vergebung der Weg. Aber vielleicht sitzt du hier und sagst, Tanja, ich weiß das in der Theorie, aber ich schaff's nicht. Ich schaffe es auf gar keinen Fall, dieser Person zu vergeben. Das war so schlimm, was sie mir getan hat. Und ich kenne das nur allzu gut. Ich stehe hier nicht und sage von oben herab, du musst vergeben. Glaubt mir, wenn es um ganz enge Kontakte geht, und viele von euch wissen, dass mein Vater unsere Familie verlassen hat, als ich 13 war, und er dann auch keinen Kontakt mehr zu mir wollte. Und es war auch im Nachhinein leider ein ziemliches Drama mit Versuchen, immer wieder Beziehungen herzustellen. Und letztendlich hat er mich gefühlt mehrere Male verlassen. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, alter Verwalter, Leuten zu vergeben, die eine enge Beziehung zu dir hatten, das tut so weh. Und auch hier ist mir in der Vorbereitung diese Ostergeschichte, dieses Ostergeschehen, was ich jetzt 8-mal letzte Woche immer wieder erzählen musste, ist mir neu aufgegangen, auf welche einzigartige Weise der Himmel uns Vergebung ausmalt. Und Tamara kam zu mir, als ich in meiner Predigtvorbereitung war und ich meinte, oh Tamara, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, was nicht ohnehin schon jeder weiß. Und sie so, Mama, wir betrachten Vergebung immer nur aus unserer Sicht. Predige doch mal darüber, was das aus Gottes Sicht bedeutet. Und da musste ich an diese Osterausstellung denken. Und dann hat mich das zutiefst bewegt. Wisst ihr, Gott hat den höchsten Preis dafür bezahlt, dass wir Vergebung leben können. Er war nämlich bereit, seinen einzigen Sohn ans Kreuz zu schicken. Und das war notwendig für den Schlüssel der Vergebung. Und auch Jesus hat den höchsten Preis bezahlt, den man bezahlen konnte, um uns Vergebung als Schlüssel in unser Leben hineinzulegen. Er hat nämlich die ganze Pracht des Himmels verlassen, ist Mensch geworden und ist ans Kreuz gegangen. Und er hat nicht nur unsere Schuld auf sich genommen, sondern die Schuld der ganzen Welt. Und er war bereit, sein Leben dafür zu geben, dass wir diesen einzigartigen, kostbaren Schlüssel der Vergebung haben. Dafür wurde ein hoher Preis bezahlt, für diesen einen Schlüssel. In 1. Petrus 2, Vers 21 steht, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Jesus hat gelitten für nichts mehr als für dieses Thema Vergebung. Ich habe letztens ein Lied gehört, das ist ein englisches Lied, da ist eine Zeile drin, die heißt, May the Lamb receive the reward of his suffering starting with me. Übersetzt heißt das, möge das Lamm Gottes den Lohn für sein Leiden erhalten, den es verdient, beginnend mit mir. Hast du dir schon mal den Gedanken vorgestellt, wenn du vergibst, so schwer das ist, das ist Lohn für Jesus, der dieses Leid auf sich genommen hat, damit wir vergeben können. Du bringst ihm den angemessenen Lohn. Das ist wie ein Geschenk, das du ihm bringst, womit du sagst, danke Jesus, dass du bereit warst, alles dafür zu geben. Und ich darf ihm dieses Geschenk machen. Das hat mich nochmal echt berührt. Das heißt, unsere für uns selbst angenommene und auch für andere gelebte Vergebung ist der Lohn für das, was der Vater und der Sohn an Preis bezahlt haben. Dann fand ich spannend, mir mal Jesus anzugucken. Und Jesus war zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Und ich glaube, gerade bei dem Thema Vergebung, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, lässt man eher so den Gottfaktor spielen. Ja? Ich habe das Ostergeschehen meiner Meinung nach immer aus der Perspektive betrachtet, da ist Jesus zu 100% Gottes Sohn. Diesmal bei meiner Predigtvorbereitung habe ich mir gedacht, was ist, wenn ich in den Fokus nehme, dass Jesus zu 100% Mensch war und unter diesem Gesichtspunkt mal gucke, was ist in seinen letzten Tagen passiert? Und alter Verwalter, was muss Jesu Herz alles beschwert und betrübt haben? Seine engsten Freunde verlassen ihn. Petrus verleugnet ihn dreimal. Judas isst mit ihm, geht eher von dem Mahl weg, um ihn zu verraten gegen Geld. Jetzt können wir sagen, naja, er ist ja zu 100% Gott gewesen. Das hat ihn sicherlich irgendwie beschäftigt. Wenn wir wissen, dass er auch zu 100% Mensch war, dann wird das sein Herz verletzt haben. Sie gehen in den Garten Gethsemane und Jesus bittet in den letzten Stunden inständig darum, seid bei mir, betet mit mir, ich möchte nicht allein sein. Und die Jünger, wir kennen das, schlafen ständig ein. In Matthäus 26, Vers 40 steht, und Jesus kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Ich finde, hier klingt so ein bisschen die Verletzung seines Herzens an, oder? Ich kann es euch nicht beweisen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus nur mit zu 100% Gott darauf reagiert hat, was seine Freunde sozusagen ihm angetan haben. Ich glaube, dass ihn das natürlich auch getroffen hat in seinem Herzen. Wir kennen nur so einen Mini-Ausschnitt dessen, was Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat. Aber das waren Stunden. Der wird noch viel mehr gebetet haben. Könnte es sein, dass er in dieser Zeit vergeben musste? Ich stelle das einfach mal so in den Raum. Ich kann es euch nicht beweisen. Aber war das vielleicht der Moment auch im Garten Gethsemane, wo er Petrus vergeben musste? Wo er Judas schon vergeben hat, der ihn gleich mit den Soldaten abholen würde? Der den Jüngern vergeben hat, die neben ihm einschlafen? Dann geht's ja weiter. Priester, Menschenmenge, alle verspotten ihn, verhöhnen ihn, foltern ihn, spucken ihn an. Dann wird er ans Kreuz geschlagen und in diesem Kreuzraum, ich kann euch die Osterausstellung nur ans Herz legen, sie geht wirklich nochmal tief. Am Kreuz ruft er diesen Satz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe mir den immer vorgestellt aus 100% Gott. Und dann kann man denken, boah, der sagt den, damit nochmal ganz klar ist, wie wir leben sollen. So, ich bin hier mal besonders heilig. Leute, ich glaube das nicht. Da hing Jesus zu 100% Mensch. Und wir glauben doch alle, dass er körperliche Schmerzen hatte, oder? Keiner von uns denkt, er hing da am Kreuz und das hat ihm nicht wehgetan. Ich glaube auch, weil er zu 100% Mensch war, hat ihn das zutiefst verletzt. Auch dieser Weg nach Golgatha. Er ist unschuldig und wird verklagt, verspottet, geschlagen. Alles das. Und dann sagt er diesen Satz. Und ich weiß nicht, was ihr glaubt. Ich glaube, ohne es euch beweisen zu können, hier spielen nicht seine Gefühle mit, als er diesen Satz sagt. Das ist hier ein Gehorsamschritt, weil er weiß, dass er vergeben muss, um Gott mit reinem Herzen begegnen zu können. Seine Gefühle waren sicherlich geprägt von dem, was er alles erlebt hat. Und die konnte er nicht einfach abschalten und mal unter 100% Gott irgendwie unterordnen. Die waren da. Aber unabhängig von all diesen Gefühlen seines Herzens trifft er die Entscheidung, an dieser Stelle zu vergeben. Und ich glaube, es gibt kein besseres Vorbild als das für uns. Vergebung darf sich nicht von Gefühlen abhängig machen. Wisst ihr was? Wenn wir das machen, sorry, dann werden wir niemals vergeben. Denn Vergebung sind doch die Bereiche, wo unser Herz verletzt wurde. Das hat immer was mit negativen Gefühlen zu tun. Und wenn du wartest darauf, dass irgendwann das Gefühl da ist, dass du bereit bist, jetzt zu vergeben, dann wird es nichts. Vergebung ist keine Gefühlsentscheidung, sondern es ist eine Verstandesentscheidung, ein Gehorsamsschritt. Und eine Entscheidung, bei der unsere Gefühle oft einen sehr, sehr langen Prozess brauchen, um sich zu dieser Entscheidung zu stellen. Das heißt, es kann sein, dass du jahrelang schon vergeben hast und die Gefühle sind trotzdem irgendwie noch nicht darunter. Und die brauchen das, dass du immer wieder dich zu dieser Entscheidung stellst. Ich habe vergeben. Wisst ihr, irgendwann in einem Familiengottesdienst stand hier Sassi mal vorne und hat über das Thema Vergebung geredet. Und ich fand es so toll und so ehrlich, wie sie das gesagt hat. Es ging darum, dass wir Steine ans Kreuz bringen, die unser Herz beschweren. Und sie meinte, wir stellen uns das oft so vor, Vergebung ist wie so ein Brocken. Und dann tragen wir den Fels darüber und geben den am Kreuz ab. Oft ist das, dass wir Mini-Schritte gehen, dass der Heilige Geist mit uns kleine Stücke von diesem Felsen abbricht. Und dann bringen wir Mini-Teile von diesem Stein zum Kreuz und gehen damit in die Vergebung. Und dann braucht das echt einen Prozess, so einen Riesenbrocken wegzukriegen. Und es kann sogar sein, dass dein erster Mini-Schritt ans Kreuz ist, Heiliger Geist, ich öffne mich dafür, dass du überhaupt Vergebungsbereitschaft in mein Herz hineinlegst. Ich schaff's nicht. Und das darf dieser Prozess sein. Es darf dieser Prozess vieler kleiner Schritte sein. Ich habe euch mal ein Zitat über die Auster aus dem Internet mitgebracht. Da steht, die Auster wird den Fremdkörper dann im Laufe der folgenden Jahre Schicht um Schicht mit kostbarem Perlmutt ummanteln. Eine Perle reift heran. Sie wächst etwa 2 bis 5 Jahre in der Auster. Darf ich dir was sagen? Nicht jeder deiner Vergebungsschritte muss von heute auf morgen geschehen. Aber geh die Schritte, die der Heilige Geist dir zeigt. Ich nehme noch mal meinen Papa. Er ist gegangen, als ich 13 war. Meine erste Riesenvergebungsaktion, nenne ich es jetzt mal, das, was in meinem Herzen hochkam, war mit 15. Und ich habe in einem Gebet Vergebung ausgesprochen. Ich war da auf einer Freizeit und eine Mitarbeiterin hat lange mit mir nach dem Thema Vaterherz Gottes über meinen eigenen Vater gesprochen. Und dann war es soweit, dass ich gespürt habe, okay, es ist der Moment, wo ich mich auch innerlich gedrängt fühle, meinem Vater zu vergeben. Und dann habe ich mit ihr ein Gebet gesprochen und habe das vor ihr ausgesprochen, dass ich meinem Vater vergebe. Und dann hat sie mich ermutigt, Tanja, es ist total wichtig, dass du dir das jetzt notierst. Nimm einen Zettel, nimm dein Buch, wo auch immer du Sachen aufschreibst und schreib. 14.07.2000, keine Ahnung. An diesem Tag habe ich meinem Vater das und das vergeben. Und dann sollte ich ganz konkret aufschreiben, was mir bereits wichtig geworden ist. Damals habe ich das überhaupt nicht verstanden, warum ich das machen sollte. Ich habe es aber getan. Und es war so gut, denn schon ein paar Tage später kamen meine ganzen Gefühle wieder hoch und die wollten das wieder alles irgendwie kippen. Und dann hat mir das tatsächlich geholfen zu sagen, egal was ich jetzt fühle, ich habe mich entschieden, das habe ich vergeben und ich werde mich jetzt nicht mehr in diese Gefühle reingeben. Und dann ist das oft passiert. Es wäre schön gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Es kam ständig wieder, immer wieder die gleichen Gefühle. Und jedes Mal habe ich gesagt, ich habe bereits entschieden, das zu vergeben. Und dann wurde es immer weniger. Und dann war der Moment, wo ich gemerkt habe, dieses Ding ist weg. Schön wäre es, wenn ich dann hätte sagen können, ich habe meinem Vater alles vergeben. Dachte ich zu diesem Zeitpunkt. Über die Jahre habe ich gemerkt, dass das aber nicht so ist. Der Heilige Geist holt immer wieder neue Sachen raus. Ein paar Jahre später wurde mir wieder ein Großteil dessen bewusst, was ich noch gar nicht abgearbeitet hatte. Und das war mitten auf einer Konferenz und ich merkte, ich kann gar nicht singen, Gott ist mein Vater. Ich weiß überhaupt nicht, was ein Vater ist und ich habe mich so verloren und so alleingelassen gefühlt. Und das war wieder ein neuer Aspekt, wo ich merkte, meine Beziehung zu meinem Vater hat so viel kaputt gemacht, auch in meiner Beziehung zu Gott. Und ich musste wieder Neues vergeben. Und es war wieder das Gleiche. Ich habe es notiert, meine Gefühle wollten nicht mit. Und erst nach und nach, wenn ich mich immer wieder darauf gestellt habe, dass ich bereits die Entscheidung getroffen und Vergebung ausgesprochen habe, konnte ich erleben, wie ich das abgeben konnte. Und ich denke, so läuft es in vielen Bereichen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn es wirklich schwere Dinge sind und du merkst, es fehlt dir sogar diese Kraft für den ersten Schritt. Dann ist der erste Schritt, um genau diese Kraft zu beten. Eine Sache möchte ich noch kurz angeben, bevor ich zu Ende bin. Eines der Haupthindernisse, um anderen Menschen zu vergeben, ist die Warum-Frage. Kennt ihr die? Die kann quälen und belasten. Warum hat Gott das überhaupt zugelassen, dass mein Herz so verletzt wurde? Er sagt doch, dass er mich liebt. Warum hat er mich nicht geschützt? Die habe ich mich auch schon gefragt. Das, was mir als Teenie passiert ist, glaubt mir, die Frage war sehr präsent. Ich finde es faszinierend, dass Jesus auch um diese menschliche Frage anscheinend nicht herumkommt. In Matthäus 27, Vers 46 steht: Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Eli, Eli, lema sabachthani? Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? David betet die gleichen Worte im Psalm 22, Vers 2 und 3. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du fern von meiner Rettung, den Worten meines Schreins? Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Ich habe gestern Jeremia gelesen. Jeremia sagt zu Gott: Du bist wie ein trügerischer Bach. Deine Wasser sind unzuverlässig. Ist das krass? Da schlackern mir die Ohren. Aber wisst ihr was? Gott hält das aus. Gott hält deine Warum-Frage aus. Und ich darf dir Mut machen, sie zu stellen und da ehrlich vor Gott zu sein. Aber ich darf dir gleichzeitig Mut machen, dabei nicht stehen zu bleiben, denn es gibt keine größere Mauer als die Warum-Frage. Hier in dem Keys to Freedom Buch steht ein Zitat, das fand ich ganz gut. Da steht, wenn du glaubst, dass Gott die Quelle deiner Schmerzen ist, dann kann er nicht gleichzeitig die Quelle deiner Heilung sein. Die Frage nach dem Warum lässt sich in unserem Leben echt nur bedingt klären. Wir können Johannes 10, Vers 10 nehmen, wo es eben nicht nur Jesus gibt, der uns die Fülle des Lebens verheißt, sondern auch den Teufel, der kommt, um zu zerstören, zu stehlen, zu zerschlagen. Und Verletzungen sind oft die Folge unserer eigenen falschen Entscheidungen, die Folge von falschen und bösen Entscheidungen anderer Menschen und manchmal auch die Folge von bösen Umständen, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Das hilft oft nicht, wenn man sich das erklärt, oder? Manchmal braucht es den Schritt, dass du Gott das sagst, dass dich das quält, dieser Gedanke. Und dass du ehrlich und aufrichtig vor ihm bist und mit ihm darüber sprichst, dass du dich von ihm dort alleingelassen gefühlt hast. Und dann bitte ihn, dir nochmal zu zeigen, wo er in der Situation war. In Lukas 23, Vers 46 sind die letzten Worte, bevor Jesus stirbt. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und auch das greift David schon vor in dem Psalm, in Psalm 31, Vers 6. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr. Du, Gott der Treue. Und das sagt David nicht, nachdem schon alles gerettet ist, sondern der sagt es inmitten seines Problems, dass er nach wie vor verfolgt wird. Und er redet aber schon, du hast mich erlöst. Und auch der Vers, den ich am Anfang hatte, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Der Vers geht weiter, ich habe euch eben nur den ersten Teil gesagt. Da steht, harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für die Heilstaten seines Angesichts. Wisst ihr, ich tue mich schwer irgendwie mit dem, du musst manchmal auch Gott vergeben. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? So dieses, bring doch bitte aufrichtig das, was dich von Gott trennt, wo du dich von ihm alleingelassen hast, vor ihn. Und ich bin sicher, der Heilige Geist will da etwas wiederherstellen und will deinen Glauben und dein Vertrauen in Gott neu aufrichten. Denn das ist nötig, um Vergebung leben zu können. Vertraue darauf, dass Gott gut ist und dass er dein Herz heilen will. Ihr habt auf eurem Stuhl einen Zettel. Uns ist tatsächlich wichtig, dass wir hier die Predigten von Keys to Freedom nicht predigen und dann sagt man, ja, war eine nette Predigt, sondern dass ihr Schritte geht. Und manchmal fängt es hier mit einem kleinen Schritt an. Und es ist der erste Schritt, den Gott so ehrt und wo er sich oben drauf setzt. Ihr findet auf der Rückseite des Zettels ein Gebet. Und zwar, dass ihr sprechen könnt, um jemandem zu vergeben. Und werdet konkret. Wenn euch jetzt in der Predigt schon jemand kam mit einer bestimmten Situation, dann schreibt seinen Namen auf und schreibt konkret, für was ihr ihm vergeben wollt. Vielleicht müsst ihr euch selbst vergeben. Vielleicht müsst ihr was mit Gott klären, wo ihr spürt, da ist echt irgendwas zwischen euch und Gott, was dringend ans Kreuz muss. Geht diesen ersten Schritt. Ihr habt weiterhin so einen Faden, so ein Band. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr das symbolisch benutzt. Ihr kriegt jetzt auch noch eine Perle. Ich finde die Perle einfach schön, denn die Auster macht aus etwas Gefährlichem etwas Schönes. Und das kann nur unser Gott. Nehmt doch, wenn ihr Vergebung aussprecht, gleich im Lied die Perle, fädelt sie auf dieses Band und macht dann einen Knoten drum. Schaut mal, ich mache es euch einmal vor. Früher hat man sich Knoten in Taschentücher gemacht, um sich an etwas zu erinnern. Für mich ist das dieses, ich mache heute etwas fest, an das werde ich mich bewusst immer wieder erinnern, wenn Gefühle kommen. Ich sage, ich habe heute eine Entscheidung getroffen, daran erinnere ich mich. Und die Perle steht für mich, ich gebe eine harte Erbse ans Kreuz und ich erwarte, dass Gott mit mir einen Prozess geht, wo daraus eine Perle wird. Vielleicht nicht gleich beim ersten Schritt. Deswegen finde ich auch das Bild einer Perlenkette so schön. Da müssen wahrscheinlich noch viel mehr Perlen bei manchen Dingen mit dazukommen. Aber es ist ein erster Schritt. Nimm den ernst, denn Gott nimmt ihn ernst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du zuallererst uns Vergebung ermöglicht hast, dass du am Kreuz diesen hohen Preis bezahlt hast, damit wir Vergebung erleben dürfen. Danke, dass es nichts gibt an Schuld, die sich zwischen dich und uns stellen kann. Und du sagst, dass du unsere eigene Schuld ins tiefste Meer wirfst und nicht mehr daran denkst. Jesus, danke, dass wir uns vergeben dürfen. Und ich setze das frei in diesem Raum. Wer auch immer hier mit Selbstzweifeln und Selbstanklage sitzt, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, mit Freiheit, mit der Kraft loszulassen und sich selbst zu vergeben. Ich danke dir, Jesus, dass wir durch dich befähigt werden, anderen zu vergeben. Und dass du kennst unsere Kämpfe, denn du hast sie selbst gekämpft am Kreuz. Und du sagst, in allem, wo du versucht wurdest, verstehst du uns. Und deswegen bist du der Beste, an den wir uns richten können, wenn es um Vergebung für andere geht. Jesus, und ich bete für jeden hier im Raum, für den es ein mega schwieriger Schritt ist, dass du diesen ersten Schritt schenkst zur Vergebungsbereitschaft. Danke, Heiliger Geist, dass du uns Mini-Dinge zeigst, die wir wirklich ans Kreuz tragen können, die uns nicht zu schwer sind und dass du diesen Weg mit uns gehst. Und so setze ich das jetzt frei in diesem Raum, dass du uns kleine Schritte zeigst, Heiliger Geist, und wir wollen gehorsam sein, unabhängig von unseren Gefühlen, diese kleinen Schritte umzusetzen. Wir danken dir dafür, dass du deinen mächtigen Segen darauf gibst. Und Vater, ich spreche auch nochmal aus, dass du zu 100% gut bist und dass alles Gute von dir kommt. Und dass du gekommen bist, um unser Herz zu heilen. Danke, dass du diesen Prozess mit uns gehst über diese Wochen von Keys to Freedom, dass du unser Herz heilst. Amen.